Krisen sind allgegenwärtig, sowohl im gesellschaftlichen als auch im persönlichen Kontext. Doch was ist, wenn die Krisen kein Ende nehmen? Unter anderem am Beispiel Kolumbiens und Israels erforschen wir Konzepte von Veränderung, Stress und Bewältigungsmechanismen. Von Steffi soll ich euch ausrichten, es lohnt sich durchzuhalten. Viel Spaß! Moin Moin und herzlich willkommen zu Psychotrip, der Podcast, in dem Steffi und ich die große Welt der Psychologie ein klein wenig beleuchten wollen. Unsere heutige Folge von Steffi, habe schon gehört, sie soll ein bisschen länger werden und ich soll möglichst wenig sagen. Also insofern, ich hoffe, ihr mögt Steffis Stimme. Und ich gebe einfach mal zu dir rüber. Worum geht's denn heute?
Ja, vielen Dank. Erstmal hallo. Ich habe mal wieder eins meiner Lieblingsthemen mitgebracht, nämlich das Thema Krisen und Krisen als Normalzustand. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass nicht ich besonders viel rede, sondern dass wir vielleicht einfach die Folge auf der Hälfte trennen, wenn wir merken, dass wir viel zu diskutieren und ich lange zu erzählen habe. Aber das entscheiden wir dann auf dem Weg, mal schauen, wie die Folge so verläuft, falls du einverstanden bist damit.
Bin ich wie immer. Krise als Normalzustand, das klingt ja schon fast nach einem politischen Thema.
Ja, ich muss auch gestehen, das fängt jetzt nicht so psychologisch an. Das bewegt sich am Anfang so auf der Schnittstelle Organisations-, Gesellschaftswissenschaften und Psychologie. Es wird definitiv psychologisch enden, aber ich würde erstmal den Rahmen aufspannen, damit wir alle wissen, wo wir uns ungefähr bewegen, weil letztes Mal, als wir über Krisen gesprochen haben, ging es um das Thema psychologische Erste Hilfe und dieses Mal sind wir nicht so sehr am Konkreten und am Individuum, sondern wir sind eher auf gesellschaftlicher Ebene und bei der Frage, wie Gesellschaften und Menschen in Gesellschaften eigentlich damit umgehen, wenn dauerhaft Krise ist.
Wow, also anschnallen wird ein Langstreckenflug.
Genau. Damit es vielleicht mit ein bisschen persönlichem Bezug losgeht, würde ich einmal erzählen, wie ich da drauf gekommen bin, auf dieses Thema und warum ich mich entschieden habe, das jetzt zu machen, denn das hat einen persönlichen Bezug. Die meisten von euch wissen ja, dass ich auf Reisen war und ein Land auf dieser Reise war Kolumbien. Und das war definitiv eins der Länder, das mich am meisten bewegt hat. Also meine Schwester und ich gesagt haben, wir fahren nach Kolumbien, dann waren eigentlich alle erstmal besorgt hier zu Hause. Haben uns gesagt, aber es ist auch ein Land, da gibt's immer Anschläge und Entführungen und Morde und das ist alles an der Tagesordnung. Und wenn ich so rüberguck zu dir, Roland, ist das was, was nicht so ganz weit weg liegt, ne?
Also nicht, dass ich jetzt Dr. Kolumbien-Experte bin, aber das wäre auch meine erste Assoziation gewesen mit, wie sicher ist das denn da? Muss jetzt gerade meine spärlichen Geografiekenntnisse haben, aber ich hatte mal eine gute Bekannte aus Venezuela und die sagte auch, da pass besser auf, wo du hintrittst. Und das war
Nachbarland.
Nachbarländer, ne? Genau.
Ja. Ganz genau. So Nachbarländer heute würden dir die KolumbianerInnen sagen, pass mal auf, wenn du nach Venezuela fährst. Mhm. Kolumbien liegt in Südamerika sehr weit oben und grenzt, wie gesagt, an Venezuela an und an Panama und war sehr lange eine Gegend, in die man besser nicht gefahren ist. Und das war noch die Reaktion, die wir bekommen haben, wenn wir gesagt haben, wir wollen nach Kolumbien. Ich wollte aber unbedingt nach Kolumbien, weil ich immer gehört habe, dass es sehr, sehr schön sein soll und dass man das inzwischen bereisen können soll. Ich habe aber schon so ein bisschen Bauchgrummeln gehabt, als ich losgefahren bin oder als wir losgefahren sind. Und das hat sich dann total verändert auf der Reise. Weil plötzlich haben wir auf der Reise zahlreiche Menschen getroffen, die in Kolumbien waren. Das war so das Land, wo jeder war, den wir getroffen haben. Und alle fanden es wunderbar und haben gesagt, Kolumbien ist einfach ein zauberhaftes Land. Die Natur, die Menschen, ist einfach was ganz Besonderes. Und wir sind dann als letztes Land auf der Reise auch nach Kolumbien gefahren und ich habe dann auch verstanden, woran das liegt. Denn Ich war total erstaunt, wie viel Freude die Menschen ausgestrahlt haben, wie viel Dankbarkeit, dass wir da waren und dass wir, das haben sie immer gesagt, ihnen die Chance geben, zu zeigen, wie Kolumbien wirklich ist. Die Leute haben auf der Straße getanzt. Es gab eine ganz lebendige Ausgehkultur und immer wieder, wirklich immer wieder diesen Bericht, dass KolumbianerInnen nicht aufgeben und den Kopf nicht hängen lassen, auch nicht in schweren Zeiten. Und es hat mich total berührt und bewegt, weil es überall in diesem Land spürbar war, dass die das genauso gemeint haben. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich an diesen Punkt, dass obwohl alles so schwierig ist, man trotzdem noch so fröhlich sein kann und irgendwie in so einer Krise als Normalzustand, als Dauerzustand klarkommt. Und ich vermute mal, dass die meisten Leute sich nicht ausgiebig mit kolumbianischer Geschichte beschäftigt haben. Wir können das jetzt an der Stelle auch nicht umfänglich nachholen, nicht, dass ich das jetzt könnte, aber ich habe mal so ein paar Eckpunkte zusammengestellt, damit einfach alle ungefähr so eine gleiche Orientierung haben, über was wir reden. Geschichte in Kolumbien ist noch sehr präsent. In den 1990er Jahren erlebte das Land eine Phase der intensiven Gewalt. Also die Mordrate 1991 in Medellin, einer der größten Städte in Kolumbien, erreicht ihren Höhepunkt mit geschätzten 381 Morden pro 100.000 Einwohner. Diejenigen, die Narco gesehen haben, es war eine Netflix-Serie, Narcos, die kennen Medellin so als Hauptstadt Pablo Escobars. Und es war echt in der Gegend, da ist man einfach nicht hingefahren. Also da hat man keinen Fuß reingesetzt, weil überall gab es Anschläge, Morde, Gewalt. 1993 wurde Escobar dann von der kolumbianischen Polizei mit Hilfe der amerikanischen Polizei getötet. Aber auch danach war es eigentlich noch viel schlimmer als vorher. Also linke Guerillagruppen wie die FARC oder die ELN oder auch rechtsgerichtete paramilitärische Gruppen und Drogenkartelle haben das Land quasi übernommen, unter sich aufgeteilt. Der Drogenhandel ist nochmal massiv angestiegen, die Gewalt ist massiv angestiegen und es gab eine Vielzahl von gewalttätigen Ereignissen, Terroranschläge, Entführungen, Massaker, gewalthafte, sahme, bewaffnete Auseinandersetzungen. Und ich finde, also was mir so hängen geblieben ist, wir haben viele Führungen in der Zeit in den kolumbianischen Städten gemacht, in Bogota, in Medellin. Und fast jeder Guide, mit dem wir unterwegs waren und eine Tour gemacht haben, hatte Familienangehörige, die getötet wurden. Und also nicht, weil sie verwickelt waren in Drogengeschäfte. Also sie hatten auch Menschen, die verwickelt waren in Drogengeschäfte, aber sie hatten auch einfach Angehörige, die sich engagiert hatten gegen diese Gruppen und dann umgebracht wurden. 2016 hat die FARC mit der kolumbianischen Regierung ein historisches Friedensabkommen unterzeichnet. Es gab aber immer noch weiterhin Gewalt, die aber langsam abebbt und immer wieder eben diese Auseinandersetzungen. Aber inzwischen ist Kolumbien an einem Punkt angekommen, wo man es bereisen kann, wo man als Tourist in Anführungszeichen relativ sicher ist, wenn man sich eben konform für so ein Land verhält. Aber ich glaube, so aus der Beschreibung wird schon deutlich, das ist jetzt nicht Mallorca, ne? Also Da gehst du nicht abends auf die Straße und denkst dir unbeschwert, oh, hier wird mir schon nichts passieren, sondern du gehst auf die Straße und überlegst dir vorher, was nehme ich denn mit und welche Sicherheitsvorkehrungen treffe ich. Und wenn du das nicht machst, dann kann es dir auch wirklich passieren, dass du ein Problem hast. Und das geht nicht nur TouristInnen so, sondern das geht auch den Menschen so,
aber
die
das,
da leben.
Aber das ist heute noch so, ne? Weil du warst gerade sehr historisch, aber das ist heute noch so.
Genau, das ist das, was geblieben ist. Und trotzdem ist Kolumbien im Vergleich zu dem, wie es vor 10 Jahren war, wesentlich viel weiter. Es ist gut bereisbar mit entsprechender Vorsicht. Aber was noch sehr präsent ist im Gefühl und in den Erzählungen, ist diese Krise als Normalzustand. Und auch dieses, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir feiern weiter, wir tanzen weiter, wir sind ein fröhliches Land und wir kommen da irgendwie durch. Und in mir ist diese Frage gewachsen und hängen geblieben, ja, wie geht das eigentlich? Also wie schafft man das in so einer Situation, wo man jedes Mal, wenn man einen Fuß raussetzt, eigentlich Sorge haben muss, dass was passiert, damals jetzt, nicht mehr heute, so fröhlich zu bleiben und auch als Volk so, ja, so gemeinschaftlich für Freude und ein gutes Leben irgendwie einzustehen. Und das ist das Thema, was uns durch die heutige Folge leiten soll.
Okay.
Ich habe gesagt, letztes Mal, als wir über Krisen gesprochen haben, war es ein anderer Krisenbegriff. Es war ein engerer. Letztes Mal haben wir über psychische Krisen gesprochen und das so definiert, dass da das psychische Gleichgewicht gestört ist. Es gibt auch hier mal wieder nicht die eine Definition von Krise. Und ich würde vorschlagen, dass wir Krise so als kritischen, instabilen Zustand betrachten, in dem eine entscheidende Veränderung stattfindet oder bevorsteht. Und diese Veränderung ist oft eine Reaktion auf ein plötzliches oder unerwartetes, meistens negatives Ereignis oder eine Serie von Ereignissen.
Und was sehr langsam. Ich finde die Definition gerade zentral, glaube ich.
Mhm.
Also nochmal, mit Krise, du sagst, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren.
Kritisch instabil.
Sag mal
nochmal. Genau.
Genau.
Also es ist kritisch instabil, das heißt, ich habe keine Stabilität, sondern Dinge verändern ja. sich die ganze Zeit.
Genau. Es, sagst, ist es bereitet eine Veränderung vor?
Nee, es ist der Moment einer Veränderung.
Ja, das,
also es
das
ist,
macht. Mh. Ja,
genau,
finde ich Anschlussfähiger, genau.
Es ist Bewegung drin und es ist, diese Veränderung resultiert daraus, dass es ein meistens negatives Ereignis oder eine Serie von meistens negativen Ereignissen gab.
Okay, also in der Vergangenheit habe ich das Negative, in der Zukunft kann auch ein Positives liegen, also das weiß ich im Zweifel noch nicht. Okay, gut. Dann,
genau,
ich bin nämlich hauptsächlich über das Negativ tatsächlich gestolpert, weil für mich der Begriff Krise ja oft das Hinbringen zu etwas Positivem wieder ist. Genau, okay. Nee, dann verstanden und dann bin ich auch bei dir.
Ja, aber du musst gar nicht so 100% bei mir sein, weil das nämlich einer der Hauptkritikpunkte auch an der Definition ist. Also Krisen wird oft diskutiert, müssen die eigentlich überhaupt negativ sein? Es gibt ja auch so Lebenskrisen wie eine Schwangerschaft oder eine anstehende Ehe oder irgendwas Positives, was eben auch Instabilität reinbringen kann.
Das war nicht der sozial akzeptierte Begriff dafür. Zu sagen, ich heirate jetzt, ich bin voll in der, also ich habe die Krise dadurch, also naja.
Stimmt, ist nicht sozial akzeptiert, macht es aber nicht weniger wahr.
Mhm.
Ich glaube, viele Leute haben schon eine ordentliche Krise, wenn es ans Heiraten geht.
Vielleicht, okay.
Trotzdem, deswegen habe ich gesagt, meistens negativ. Und was wichtig ist, dass in einer Krise, ich habe ja schon gesagt, es ist kritisch instabil, also die übliche Ordnung, die übliche Stabilität, die üblichen Routinen, die sind stark gestört oder verändert und es besteht die Notwendigkeit, sich daran irgendwie anzupassen oder damit irgendwie umzugehen.
Okay.
Soweit zu dem Krisenverständnis, das ich jetzt erstmal an der Stelle als gesetzt voraussetzen möchte. Wenn du so auf die Zeit deines Lebens schaust, jetzt nicht mit Blick auf persönliche Krisen, bitte. Ich glaube, das können wir in dem Rahmen nicht auffangen, sondern mit Blick auf Gesellschaft.
Schön gesagt.
Mit Blick auf gesellschaftliche Krisen. Welche fallen dir sofort ein? Was hat die Gesellschaft so in der Zeit, in der du lebst, erlebt an Krisen, die so im kollektiven Gedächtnis geblieben sind?
Es würde bei mir wahrscheinlich anfangen mit Richtung Mauerfall und Wende.
Mhm.
Was großer, wahrscheinlich für die meisten eher glücklicher Moment war, aber nichtsdestotrotz ja genau das, was du gerade sagtest. Ja, ich habe komplette Krisensituationen erstmal.
Mhm.
Der Mann 9/11, alles, was in den Bereich fällt. Ich glaube, in Deutschland haben wir sowas wie den ersten Golfkrieg und so. Ich weiß nicht, da war ich zu jung für jetzt, ob das in Deutschland eine Krise war. In anderen Ländern war es das ganz bestimmt. Genau, dieses interessant, ob das in deinen Krisenbegriff passt. Ne? Dieser ganze Zerfall des Ostblocks ist ja etwas, was sich über Jahre hingezogen hat.
Doch, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja.
Genau wie es für viele Bewohner auch, sag ich mal, teilweise über Jahrzehnte ja irgendwo negativen. Ich stolper gerade darüber, kommen wir vielleicht später nochmal zu, ne? Aber was, wenn ich Wir waren ja gerade bei der Krise so als Übergangszustand letztlich, ne? Also als Phase der Instabilität. Und du warst bei Krise als Dauerzustand. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn es Leute gibt, die für sich nicht in dem neuen Zustand angekommen sind, ne? Also die sich nicht in dem stabilen Zustand fühlen, ne? So habe ich dann die Krise als Dauerzustand. Also ich glaube, ich bin gerade in deinem Thema angekommen. Sehr schön. Genau. Und um es kurz abzurunden, also ich glaube, Deutschland hat nochmal so die Schockwellen dieser Lehman Brothers Geschichte gehabt, sind wir dabei 2008, glaube ich, also die Finanzkrise letztlich, und in einer jüngeren Zeit haben wir letztlich Corona und ich weiß nicht, Energiekrise viel als Begriff, ne? Hatten wir eine oder haben wir sie rechtzeitig abgewendet? Das wird man wahrscheinlich irgendwie in ein paar Jahren diskutieren. Ja, reicht das erstmal?
Ich würde auch sagen, das reicht erstmal. ich bin auch gedanklich vorher durchgegangen. Was mir noch so eingefallen ist, ist Tschernobyl. Das war jetzt vor meiner Geburt, würde ich aber definitiv auch in dieses diese Krisenliste mit aufnehmen. Dann sowas wie Hurricane Katrina ist auch immer wieder sehr, sehr gerne angeführt in der Krisenliteratur. Oder der Tsunami, der 2004, glaube ich, über Indonesien, wenn mir nicht mehr ganz sicher gegangen ist. Auch ein prominentes Beispiel. Oder Fukushima.
Fukushima, ja, genau.
2011. Also sobald man sich damit beschäftigt, finde ich, wird einem erstmal deutlich, Gott, wir leben in Krisenzeiten. Also alles ist irgendwie Krise. Und das ist ja was wir immer wieder über unsere Generation hören, dass Krise normal ist und dass wir so eine Generation Krise sein. Und
also Entschuldigung, wenn ich da kurz reinwerfe, ne? Aber ich glaube, die Älteren, behaupte ich jetzt mal so, würden sagen, na, ihr habt ja eher ein ruhiges Leben. Ja, also ja. Vielleicht die letzten Jahre vielleicht, ne, okay, stattgegeben ist schon ein bisschen rauer gewesen, aber am Ende auch alles irgendwie, ich glaube, wenn man das jetzt irgendwo so ein bisschen auf der persönlichen Ebene vergleicht, wenn man irgendwie durch die Gefahr für Leib und Leben gegangen ist, die im Zweifel so ein Krieg irgendwie bedeutet, ist, glaube ich, sowas wie, wir müssen mal 2 Jahre eine Maske tragen und ein paar Tage zu Hause bleiben, glaube ich, irgendwo, ne, also ja, auch das hat irgendwie Leid verursacht und Probleme und alles, ne? Aber ich glaube, die Maßstäbe sind da doch teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also deswegen finde ich sowas wie, wir sind jetzt Generation Krise, da weiß ich nicht, da zieht sich's mir ein bisschen zusammen.
Ich sage auch nicht, dass das meine Definition ist, sondern das was ist, was man medial sehr häufig hört, aktuell, finde ich.
Dann lese ich die falschen oder die richtigen Medien. Also.
Und was hinter diesem Gedanken steckt, ist Generation Krise mit, okay, es kommt immer wieder was Neues und immer eine unterschiedliche Krise. Und viele andere Generationen hatten so eine dominierende Krise, die ihr gesamtes Leben geprägt hat. Aber das nur als einen Gedanken an der Stelle. Was ich aber interessant finde in dem Zusammenhang, ist, dass man eine Literaturströmung findet, die sich nicht mit Krisen beschäftigt, sondern mit sogenannten extremen Kontexten. Literatur, die man in dem Zusammenhang immer wieder findet, ist von Hannah oder Helgren. Und was die machen, ist, dass wir erstmal sagen, wir müssen eine Terminologie schaffen und bestimmte Charakteristiken festmachen. Und Hannah hat gesagt, was sind eigentlich extreme Kontexte? Extreme Kontexte sind Umgebungen, die das Potenzial haben, uns massiv physisch, psychologisch oder materiell zu betreffen, also Konsequenzen zu haben, die in psychosozialer Nähe zu den betroffenen Personen stattfinden. Das heißt, für Menschen, die von diesem Zustand betroffen sind, muss es irgendwie in der Nähe sein. Also entweder psychologisch muss ich mich damit identifizieren können oder irgendwie in meinem sozialen Umfeld oder tatsächlich in körperlicher Nähe. Aber wenn es da stattfindet, dann hat es massive Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen, die, und das ist das zweite Kriterium, nur schwerst erträglich wären. Und das ist das dritte Kriterium, die Bewältigungskapazitäten übersteigen, um das Geschehen zu verhindern. Und die AutorInnen sagen, wenn die Kriterien erfüllt sind, dann reden sie von extremen Kontexten.
Ich weiß jetzt nicht, wie relevant die Definition für die Folge ist. Weil ich habe den dritten Punkt, glaube ich, nicht verstanden. Das ist schwerst erträglich. Und dann kam aber etwas wie nach dem Motto, ist nicht erträglich, deswegen, also was war das dritte Kriterium?
Ah, und sie übersteigen die Bewältigungskapazitäten.
Also das heißt... Widerspruch in sich? Also entweder ist es erträglich oder es übersteigt meine Bewältigungskapazitäten. Deswegen kam ich jetzt gerade nicht so...
Also Sie sagen, es sei unerträglich oder wird als unerträglich angesehen. Ich habe es übersetzt als schwerst erträglich, weil was bedeutet unerträglich? Den sofortigen Tod. Das meinen Sie aber nicht. Also was ist unerträglich?
Da steckt okay, jetzt, gut, dann...
Es steckt meine eigene Übersetzung mit drin, aber hast du direkt gefunden.
Okay.
Und Sie sagen, es übersteigt die Bewältigungskapazitäten. Also ich habe nichts in der Tasche, um damit irgendwie umzugehen.
Okay.
Und die Definition ist insofern wichtig, weil sie eben über extreme Einzelereignisse hinausgeht und Kontexte definiert und eine Umwelt beschreiben, in der es wahrscheinlich ist, dass extreme Ereignisse eintreten. Und deswegen rede ich noch lieber über extreme Kontexte als über Krisen.
Okay. Das ist das, was ich jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen hänge, ist, wir haben vorhin von zum Beispiel Lebenskrisen geredet, sowas wie eine Schwangerschaft oder eine Hochzeit, und dann sind wir da ja jetzt raus. Ne? Also sprich, wir sind jetzt schon bei einem Krisenbegriff, der sagt, eine Krise ist eigentlich eine Situation, aus der ich raus muss, weil ich sonst untergehe. Das ist das, was ich aus dieser Definition jetzt mitnehme. Ne? Also es betrifft mich unmittelbar, es ist schwerst erträglich, unerträglich und es übersteigt meine Bewältigungskapazitäten. Das heißt, damit ich keinen Schaden nehme oder weiteren Schaden vermeide, wie auch immer, muss ich diese Situation eigentlich quasi sofort beenden.
Ja,
wie
genau.
Auch immer.
Also wir sind explizit im Moment nicht bei diesem psychologischen Krisenbegriff, der sagt, es gibt ein gestörtes Gleichgewicht, sondern wir sind bei dem organisationstheoretischen Krisenbegriff, gesellschaftstheoretischen Krisenbegriff, beziehungsweise Begriff für extreme Kontexte. Der sagt, unerträglich, man muss hier raus und das übersteigt das, was ich in der Hand habe, um damit umzugehen. Und Beispiele dafür sind zum Beispiel Kriege, Terror oder sogenannte Low-Intensity-Conflicts. Das sind politisch-militärische Konfrontationen zwischen Staaten oder Gruppen, was aber noch kein Krieg ist, aber auch kein friedlicher Zustand mehr. Also gerade sowas wie in Kolumbien oder zum Beispiel in Israel.
Okay, aber der zweite und dritte Definitionsbegriff, die du gerade hattest, ja, also dieses schwer erträglich, unerträglich und Bewältigungskapazitäten sind ja persönlich. Das heißt, ein Krieg ist das nicht zwangsläufig, sondern nur, wenn es mich so sehr betrifft, dass es eben meine Kapazitäten übersteigt.
Ich glaube, die meinen das tatsächlich auch auf generalisierter gesellschaftlicher Ebene. Also für eine Gesellschaft schwerst erträglich, für eine Gesellschaft werden die Bewältigungskapazitäten überschritten.
Ah, ich war jetzt gerade immer bei Persönlichen oder bei Menschen letztlich. Okay, also wir sind wirklich rein auf dieser Ebene. Okay, gut.
Bei extremen Kontexten schon, aber für uns...
Kann ich mich auch mit der Definition anfreunden. Passt, ich muss gerade nur umschalten. Ja, passt, okay.
Genau, also bei extremen Kontexten schon eher, weil es eben aus der Richtung Organization Studies kommt. Wir als PsychologInnen haben eben immer die Tendenz zu sagen, Gesellschaften bestehen aus Menschen, also geht es am Ende doch irgendwie ums Individuum.
So. Ja, okay. Gut.
Genau. Aber die Beispiele, wie gesagt, Israel, die Situation mit den immer wieder aufflammenden Konflikten und Auseinandersetzungen, islamistischer Terror, kolumbianischer oder mexikanischer Drogenkrieg mit Schießereien, Morden, Erpressungen, Kidnappings und so weiter. Soweit erstmal allgemein zu dem, wie ich jetzt Krisen verstanden wissen möchte oder in dem Zusammenhang Krisen verstehe. Und was die Organisationsforschung noch unterscheidet, ist die Art und Weise, wie Gesellschaften an Krisen rangehen. Und da würde ich dich ganz gerne mal fragen, was ist dein Eindruck, wie Deutschland auf Krisen schaut? Also wie ja, vielleicht doch so allgemein gehalten. Wie schaut Deutschland auf Krisen? Was sollten wir mit denen tun?
Ich könnte ja die Hände vom Kopf zusammenschlagen, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt einen politischen Podcast machen wollen. Lass es mich allgemein versuchen, weil ich glaube schon, dass Gesellschaften im Allgemeinen, also ich versuche es mal allgemein, ob es für jede Gesellschaft stimmt, sei dahingestellt, allgemein die Tendenz haben, Probleme sehr schnell als nicht zu bewältigen oder als unerträglich zu beschreiben. Ne? Also sprich, wir sehr häufig zumindest einen Teil der Gesellschaft haben, die irgendwie sagen, wir sind in so einem extremen Kontext von mir aus, ohne das zu benutzen, aber dieses, es betrifft mich jetzt und ich finde es unerträglich und es muss sich sofort ändern, ne? So, weil so geht das nicht. Und ich glaube aber, dass eine nachhaltige Politik meistens gar nicht so schnell reagieren kann, beziehungsweise so schnell diesen Zielzustand definieren kann, in dem man denn jetzt irgendwie unter Berücksichtigung aller Faktoren eben landen müsste. Und dementsprechend die Reaktion auf so eine Krise aus der Steuerung her meistens auf sich warten lässt. Ne? Und wir haben dann immer so Beispiele schnell bei der Hand, guck mal, das Land hat das doch richtig gemacht oder ähnliches. Ich glaube auch, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, schnell zu reagieren, aber dass man dann eben auch den gesellschaftlichen Rückhalt braucht, um Experimente zu machen. Na, also weil ich nicht schnell reagieren kann und gründlich analysiert haben kann. Also beides geht halt nicht. Und daher, letztes Wort dazu, ist es aus meiner Sicht sinnvollerweise wahrscheinlich kontextabhängig. Ne? Wann habe ich genug Fakten, um zu reagieren? Wann kann ich das Risiko gehen, etc.? Und ich glaube schon, dass wir in Deutschland da eher auf der konservativen Seite sind. Das heißt im Zweifel eben relativ langsam reagieren, lieber nochmal überdenken, nochmal überschlafen. Was die Leute wahrscheinlich gleichzeitig nervt. Aber ich glaube, es wäre interessant, wenn es mal jemand anders machen würde. Ich glaube, die Reaktionen wären nicht unbedingt besser.
Ich glaube auch, dass wir als Deutschland eher auf der konservativen Seite sind. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich konservativ? Und es werden drei mögliche Perspektiven oder Ansätze unterschieden, wie man eigentlich mit Krisen umgehen kann. Eine Möglichkeit, Krisen müssen vermieden werden. Wir setzen alles da rein, im Vorhinein zu planen, organisieren und alles abzusichern, dass bloß nichts passiert. Ich glaube, das liegt uns als Deutsche sehr nah. Der zweite Ansatz ist, mit Krisen umgehen. Also die Perspektive zu haben, in einer komplexen und unsicheren Welt sind Krisen normal. Wir brauchen Praktiken, um damit umzugehen. Und der Fokus, und ich glaube, das liegt uns auch als Deutschland sehr nahe, ist, Hauptaufgabe ist die schnelle Erholung von der Krise. Den Ansatz nennt man Containing-Ansatz. Den ersten nennt man Resisting. Und ein neuerer Ansatz ist der Integrale. Und der sagt, Krisen sind in einer komplexen und unsicheren Welt normal und es ist sowohl wichtig, im Vorfeld zu überwachen, sie direkt zu bearbeiten und gleichermaßen, und das ist der neue Gedanke dabei, Krisen als Normalzustand zu betrachten und nicht das Ziel zu haben, zum Ursprungszustand zurückzukehren, sondern zu einem neuen Normal. Also in einen neuen Normalzustand sich einzufinden nach der Krise.
Den Unterschied zwischen 2 und 3 habe ich jetzt nicht verstanden.
Das eine ist ich will zurück zum Ursprung. Also
das heißt, alles 2 wäre Containing, eindämmen. Ich sorge quasi dafür, dass die Krise so behandelt wird, dass ich wieder dort bin, wo ich vorher war.
Genau. Und der andere, der Integrale.
Welche Welt macht das denn Sinn? Okay.
Ja, kann man sich fragen, aber es ist erstaunlich häufig, wenn man auch mal so in Zeitungsartikeln oder Medien das verfolgt, eine Argumentationslinie. Und dieser dieser integrale Ansatz, der sagt halt, okay, wir müssen verstehen, es gibt nach der Krise einen neuen Normalzustand, in den wir uns einfinden müssen. So, Okay. Jetzt will ich nicht, dass du die Hände vor dem Kopf zusammenschlägst und dich fragst, ob wir einen Politik-Podcast machen. Also warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das nicht nur auf gesellschaftlicher Ebene Ansätze sind, um mit Krisen umzugehen, sondern dass die auch in Personen selbst angelegt sind. Und manche eben stärker eine Tendenz haben, Krisen auf jeden Fall zu vermeiden und sehr absicherndes Verhalten zu zeigen. Manche sagen, okay, mir ist jetzt was Schlimmes passiert, irgendwie muss ich wieder zum Normalzustand zurück. Und manche sagen, ich arrangiere mich jetzt irgendwie damit und ich komme irgendwie damit klar und finde einen neuen Normalzustand. Und ich glaube, dass wenn Krise ein Dauerzustand wird, nur dieser dritte Ansatz dazu führen kann, dass ich irgendwie klarkomme.
Du hast mich gerade abgehängt. Also, glaube ich, sogar doppelt. Das eine, was du sagst, ist der dritte, also so wie du den dritten Zustand oder diese dritte Möglichkeit beschrieben hast, war das für mich nicht Krise ist der Dauerzustand, sondern ich entwickle einen Umgang mit Krisen, der sagt, ich nutze die Krise, um zu einem neuen Normalzustand zu kommen. Damit habe ich aber nicht unbedingt einen Krisenzustand, sondern ich habe die Krise genutzt, gehe in einen neuen Normalzustand und bin, aber ich habe einen Prozess dafür, ich habe eine Methode dafür, um mit Krisen umzugehen. Mhm. Und das ist es, ich nutze sie eben, um diesen neuen Normalzustand zu erreichen. Und daraus schließt du jetzt, dass die Krise dann der Normalzustand, und das passt für mich jetzt irgendwie nicht zusammen.
Also, ich habe mich gefragt, wenn es einen Ansatz gibt, der sagt, okay, nach der Krise zu einem neuen Normal zu kommen, ist eine Möglichkeit, um mit Krisen umzugehen. Was ist denn dann in den Fällen, wo die Krise nicht endet? Und ist dann, wenn sich das über eine gewisse Zeit zieht, diese dauerhafte Krise das neue Normal? Und gehört das da irgendwie mit rein oder nicht?
Ah. Du hast vorhin diesen Begriff gehabt, dass die Krise ist ja ein Zustand der Instabilität. Mhm. Und ich glaube, auf den muss man sich da konzentrieren. Also ich kann auch eine längere Phase der Instabilität haben. Ne? Also ich glaube, diverse Regionen im Nahen Osten werden dir berichten, dass Stabilität für sie nichts ist, was sie gewohnt sind. Und Südamerika gehört vielleicht auch dazu an vielen Stellen. Und damit wirst du eine Umgebung haben, die immer wieder in den Krisenmodus kommt oder vielleicht auch tatsächlich, ja, es ist die Frage, ob Krise da das richtige Wort für ist. Ich würde mal gerade einen großen Schritt zurückgehen, weil das, was du beschrieben hast, das sind ja auch Prinzipien, die ich letztlich im Change Management wiederfinde. Also eine Veränderung ist ja der Weg von einem stabilen Zustand zu einem anderen. Und wenn ich jetzt etwas verändern will im Rahmen von Organisationen oder wahrscheinlich ist bei der Gesellschaften genauso, ist halt nicht mein Thema, dann muss ich diese Veränderung oder erreiche ich diese Veränderung üblicherweise dadurch, dass ich so eine Art Krisenzustand herstelle. Ne? Also, keine Ahnung, ich bin in irgendeiner Firma und ich muss jetzt irgendwie neue Strukturen aufbauen. Ne? So, ich wechsle jetzt irgendwie von alten Tätigkeiten zu neuen oder von alter Arbeitsorganisation zu neuer. Und das ist für die Beteiligten erstmal eine Krise. Ne, weil der Arbeitsplatz ändert sich, die Vorgesetzten ändern sich vielleicht, die Strukturen ändern sich, Abläufe ändern sich, das ist eine Krise. Und das Ziel dieser ganzen Operation ist aber immer ein stabiler Endzustand. Wenn ich den nicht habe, habe ich ein großes Problem. Dann habe ich nämlich irgendwann Chaos oder eine Dauerkrise, also dann kommen wir, glaube ich, in den Punkt, den du gerade meinst. Und dann komme ich nicht zur Ruhe. Und dann habe ich etwas, wo mir die Leute im Zweifel weglaufen oder eben irgendwie in andere Coping-Mechanismen verfallen, die nicht mehr sinnvoll sind. Und jetzt da gar nicht zu tief reingehen, aber ich würde das Gleiche jetzt wieder auf dein gesellschaftliches Beispiel übertragen. Was passiert denn, wenn so eine Region dauerhaft in so einem instabilen Zustand ist? Wenn es immer wieder Konflikte gibt, wenn immer wieder die Menschen nicht normal leben können etc. Sie gehen. Ne? Also wir haben ja daher solche Flüchtlingsströme. Wir haben dann das Thema, dass die Menschen dort dauerhaft irgendwo auch psychisch geschädigt rausgehen, weil sie halt eben aus dieser Situation vielleicht nicht, also die nicht rauskommen konnten, die nehmen halt dauerhafte Schäden mit. Also ich glaube nicht, dass man das, da will ich jetzt hin, ich glaube nicht, dass man das dann als Normalzustand beschreiben kann, sondern es bleibt ein Krisenzustand, weil noch keine Stabilität eingetreten ist. Und Ja, das kann lange dauern, aber irgendwann wird wieder Stabilität eintreten und im Zweifel, wenn alle weg sind.
Ich würde das an der Stelle total gerne als, da sprechen wir nochmal drüber, markieren. Also es ist genau der Gedankengang, den ich auch während der Vorbereitung der Folge hatte. Und an dem Punkt war ich auch einmal. Und ich komme nicht mehr am gleichen Ergebnis raus, nachdem ich meine Folge zu Ende vorbereitet habe. Deswegen, da möchte ich nochmal drüber reden.
Okay,
ich glaube aber,
bin gespannt.
Dass wir jetzt genau an der Stelle sind, wo wir dann doch niemals aus unserer Haut raus können, in der wir PsychologInnen sind, und müssen nochmal die Perspektive erweitern von dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene, in der die Individuen implizit mit inbegriffen sind, auf eine individuelle Perspektive. Und jetzt gibt es einen Schwenk, denn jetzt möchte ich ganz gerne über Stress reden. Denn wenn wir jetzt von diesem Krisenbegriff ausgehen, dann haben wir gesagt, es ist ein instabiler Zustand, in dem die Bewältigungsmechanismen nicht reichen. Und ich finde, daraus erschließt sich total logisch, wenn es da dieses Ungleichgewicht gibt, was wir ja auch in unserer ursprünglich psychologischen Krisendefinition drin hatten, dann löst das negative psychische Zustände aus. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, was machen die Menschen? Die verlassen das Land, die sind langfristig beeinträchtigt dadurch, zum Beispiel durch Traumata. Und die sind aus meiner Perspektive eben auch kurzfristig beeinträchtigt oder auch längerfristig beeinträchtigt durch Stress. Und ich glaube, wir haben noch nie über Stress geredet und Stress auseinandergenommen, oder?
Kann mich zumindest nicht erinnern, auch wenn ich behaupten würde, wir hätten es schon mal getan, aber ich finde es zumindest gerade nicht in meinem Kopf.
Dann würde ich zumindest so zwei, drei Aspekte in dem Zusammenhang nochmal anreißen, damit so die Grundlagen der psychologischen Stressbetrachtung einmal klar sind. Stress bedeutet, dass ein Organismus stark beansprucht wird. Also entweder durch innere oder durch äußere Reize. Also Stressoren wirken auf uns ein, entweder in Form von inneren oder äußeren Reizen. Und diese Stressoren, die stören unser inneres Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase. Und das klingt jetzt erstmal negativ, ist aber evolutionär lebenswichtig. Wenn wir keinen Stress haben, dann können wir uns auch nicht verteidigen, wir können nicht weglaufen, wir können gar nicht auf unsere Umwelt reagieren.
Und uns auch nicht verändern.
Und uns auch nicht verändern, genau. Wie zum Beispiel in dem Change-Beispiel. Unterschieden werden häufig ein biologisches und ein psychologisches Stressmodell. Sagt dir dieser Dreiklang aus Fight, Flight und Freeze was?
Picken.
Für alle.
Picken. Die Übersprungshandlung.
Ja, genau. Ich finde immer dieses Beispiel sehr schön. Wenn in der Urzeit der Säbelzahntiger vor einem gestanden hat, dann musste man eine Abwägung treffen. Wie bedrohlich ist das jetzt für mich? Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich bin stärker als der Säbelzahntiger, dann gehe ich in den Kampf.
Bist du wahrscheinlich auf dem falschen Ende der Evolution, aber ja.
Wenn ich
dein Stammbaum war eine Sackgasse.
Wenn ich denke, dass ich schneller bin als der Säbelzahntiger, dann Flight, also Flucht. Und wenn ich weder stärker noch schneller bin, dann Freeze, totstellen. Und das sind die drei biologisch angelegten Stressreaktionen. Was biologisch da passiert, da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, mit Adrenalin, Noradrenalin, Atmung wird hochgefahren, Herzfrequenz hochgefahren, alles, was wir nicht brauchen, runtergefahren. Da müssen wir entweder nochmal was Eigenes zu machen oder alle nachlesen oder auf die eigenen Körpersymptome hören.
Gibt es bestimmt Biologie-Podcasts zu.
Genau. Aber der biologische Ansatz ist, es gibt auch hier wieder drei Phasen. Phase 1, ich komme in dieses Ungleichgewicht und mein Körper stellt Energiereserven bereit. Das ist eine Alarmreaktion. Dann gibt's darauf folgend eine Widerstandsphase, wo Stressoren beseitigt werden oder ich mich an Stressbedingungen anpasse. Und wenn all das nicht hilft, dann gibt's in dritter Stelle ein Erschöpfungsstadium, wo mein Körper verhindert, dass weitere Anpassung stattfindet und der Widerstand einfach zusammenbricht.
Ich jetzt irgendwie gerade nicht mit der Stressreaktion in Einklang gebracht, also mit dem Fight or Flight. Also ich habe die Alarmphase, okay. So, und auf den Alarm müsste ja eigentlich erstmal eine Reaktion kommen.
Das ist
Das
diese
wäre das ist
Widerstandsphase.
das heißt, der Widerstand wäre dann zum Beispiel, ich renne weg oder ich leiste wirklich Widerstand im wahrsten Sinne,
Ganz genau.
wie auch immer. Und die Recovery wäre dann quasi hinten dran, ich erhole mich von diesem Zustand.
Genau, das Modell ist von Hans Selye wohl. Und ich glaube, das ist auch nicht unumstritten. Aber er unterscheidet zumindest nach meiner Quellenlage jetzt nicht Recovery und Erschöpfung, sondern er sagt nur, dritte Phase ist Erschöpfung. Also ich vermute, er sagt, entweder ist die Widerstandsphase erfolgreich oder ich gehe völlig erschöpft und K.O. da raus. So, das ist das Biologische. Da wollen wir es aber nicht drauf beruhen lassen, sondern was für uns ja spannender ist, ist das psychologische Stressmodell. Und ich bin als Person erstmal in einer Situation drin. Mit meinen Erfahrungen, mit allem, was ich so über die Kindheit erlebt habe, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Biologie, ich als Mensch. Und dann gibt es eine Situation, einen Reiz. Also ich befinde mich in diesem extremen Kontext und dann gibt es vielleicht einen Terroranschlag oder es gibt irgendwas anderes, was in der Situation passiert. Und Roland, so aus eigener menschlicher Erfahrung, was passiert dann in dir?
Eine Frage kann ich gerade nicht anfangen.
Also das Erste, was wir laut dem Modell machen, ist eine kognitive Bewertung. Ist das, was passiert, positiv für mich, ist es egal für mich oder ist es stresshaft für mich?
Ja.
Das nennt man erste kognitive Bewertung, Cognitive Appraisal. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, das ist stresshaft, dann überprüfen wir, okay, droht mir dadurch irgendwie ein Schaden oder ein Verlust? Oder ist der vielleicht auch schon eingetreten? Oder ist das doch eher was Positives, sowas wie eine Challenge, wie zum Beispiel in deinem Change-Beispiel? Und je nachdem, zu welchem Schluss ich dabei komme, gibt es eine positive oder negative Bewertung.
Also ich meine, das, was du jetzt beschrieben hast, das würde ja, wenn ich jetzt mal in das Modell, was du vorhin genannt hast, wäre das erstmal diese Prüfung, betrifft mich das eigentlich, ne? Und wenn ja, wie sehr?
Genau. Und in welcher Form? Gut, egal
Ja,
oder
also
schlecht.
das so vorhin hatten die für die extreme Kontexte, ne? Nähe, ne? Und ich bewerte erstmal, ist das überhaupt nahe für mich, ne?
Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in Kolumbien auf der Straße befinde und da tritt im Dunkeln ein Mann auf mich hinzu, dann gehe ich erstmal in die Bewertung. Ist das jetzt positiv? Würde ich erstmal denken, nee. Und dann habe ich noch die Option, ist es irrelevant? Hoffentlich. Wenn es aber nicht irrelevant ist, dann ist es vielleicht stresshaft. Dann komme ich zu der Abwägung, ist mir schon ein Schaden oder Verlust eingetreten? Nein, noch hat er mir nichts getan. Ist das eine positive Challenge, an der ich wachse? Ich vermute nicht, ich hätte auch darauf verzichten können. Oder ist es eine Bedrohung? Komme ich zu dem Schluss, ja, es ist eine Bedrohung, dann setzt die nächste Überlegung ein, und zwar sind die Ressourcen vorhanden. Und zwar die Ressourcen, und hier sind wir wieder bei den Bewältigungsmechanismen, die auch in der Definition von einem extremen Kontext mit drin waren, sind die Bewältigungsmechanismen von mir ausreichend, um damit umzugehen. Und da werden jetzt zwei Arten unterschieden, und zwar einmal instrumentelles Coping und einmal emotionales Coping. Instrumentelles Coping ist das, was du auch gesagt hast. Dann verlasse ich eben das Land, die Leute gehen. Also ich verändere meine Situation. Und emotionales Coping heißt, ich verändere die Bewertungsstrategie. Also emotional ist intrapsychisch und instrumentell ist, ich mache irgendwas mit meiner Umwelt. Genau. Soweit erstmal zu dem psychologischen und biologischen Stressmodell. Und eine Reaktion, die man häufig gesehen hat, finde ich, oder die man auch häufig in den Medien hört, ist, es entsteht, wenn Menschen länger in Krisen drin sind, sowas wie eine emotionale Taubheit. Das Fachwort dafür ist emotional numbing. Sagt dir was, was?
Ja. Ich also, glaube, Deutsch würde man auch Abstumpfung sagen, ne?
Genau. Abstumpfung, das ist ja das, zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Ukraine-Krieg denken oder an die Flut in der A-Region, das, was man von Anfang an gehört hat mit, ja, jetzt sind wir eine Zeit lang medial präsent und irgendwann geht die Aufmerksamkeit wieder von uns weg und dann interessiert sich auch keiner mehr für uns und für diese Krise und für den Konflikt. Das ist das, was man dann, was sich medial widerspiegelt und was individuell in den Menschen passiert, das ist eben diese emotionale Abstumpfung, emotionale Taubheit oder affektive Desensibilisierung.
Okay, hätte ich jetzt ganz anders einsortiert. Also das, was du gerade beschrieben hast, wäre für mich eigentlich das Thema Aufmerksamkeit und Neuigkeitsfaktor im Zweifel. Mhm. Weil wenn ich jetzt wieder sowas nehme wie die Flut im Ahrtal oder eben Ukraine-Krieg, also nehmen wir mal deine Beispiele, dann habe ich ja diese Frage, geht mir das nahe? Ne? Ist das etwas, was mich betrifft, erstmal konkret? Und dann entscheide ich ja erstmal überhaupt, ob ich es überhaupt ranlasse. So. Und für die meisten Menschen wird das ja nicht der Fall sein. Ne? Also, dass es sie wirklich irgendwie psychisch oder in ihrem allgemeinen Leben sehr stark betrifft. Ne? Also, wenn ich jetzt mal die deutsche Öffentlichkeit mal nehme oder so. Und dann ist das, glaube ich, etwas, das nicht, also ich hätte jetzt gesagt, dass es nicht Abstumpfung ist, sondern dass ich einfach meine Aufmerksamkeit irgendwo woanders hinrichte, wo es mich mehr betrifft. Ne? Also dass das einfach hat den Neuigkeitswert verloren. Mhm. So, also ich hätte jetzt Abstumpfung eher interpretiert, so im Sinne von, keine Ahnung, es betrifft mich sehr viel, ne? Also ich hätte jetzt so irgendwie an Einsatzkräfte gedacht oder so, ne? Dass ich beim 100. Unfall mit Schwerverletzten halt mich sicherlich drum kümmere, aber emotional bestimmt nicht so mitgehe wie beim ersten, weil ich halt einfach irgendwo meine Coping-Mechanismen dahingehend entwickelt habe, dass ich die Dinge nicht an mich ranlasse, ne? Dass sie eben, ne, dass ich dort auf dem Gefühl taub werde. So hätte ich das jetzt verstanden, aber keine Ahnung.
Es ist genau die Diskussion, die in meinem Kopf auch stattgefunden hat in der Vorbereitung der Folge. Und Effekte, die mit affektiver Desensibilisierung oder dieser emotionalen Taubheit einhergehen, ist eben auch eine Abnahme kognitiver Leistungsfähigkeit. Also ich kann da nicht mehr so viel drüber nachdenken. Aufmerksamkeitseinschränkung. Ich widme dem Ganzen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Und es ist sogar auf individueller Ebene, wenn ich näher dran bin, ein Stressor für das Auftreten von PTBS und Angststörungen.
Mhm. Ja. Ich hätte jetzt einfach gedacht, dass diese Abstumpfung oder Taubheit, dass die Bedingung dafür überhaupt erstmal Nähe ist. Ne? Also, dass alles andere vielleicht andere Effekte sind, die eben mit der Aufmerksamkeit weit entfernter Personen zu tun haben. Aber ja, wäre jetzt so meine Erwartung gewesen. Aber,
Ja, und da würde ich jetzt, also deswegen haben wir auch so einen langen Einleitungsteil dazu gemacht. Ich finde, das schlägt einen guten Bogen zu dieser Definition, muss in psychosozialer Nähe zu den Betroffenen stattfinden. Und auch der Ukraine-Krieg hat in psychosozialer Nähe stattgefunden, weil immer wieder diese Erzählung war, das ist ein Krieg in Europa. Das ist psychosoziale Nähe. Und
aber nicht für jeden gleichermaßen.
Nicht für jeden gleichermaßen. Und bestimmt war auch nicht jeder gleichermaßen involviert von Beginn an. Aber wenn ich auf mich schaue, dann spüre ich an mir definitiv selbstkritisch betrachtet ein abnehmendes Interesse diesem Thema gegenüber. Ich bin da auch einfach emotional nicht mehr gleich schwingungsfähig wie am Anfang. Ich bin nicht mehr gleichermaßen betroffen. Ich würde sagen, ich bin affektiv desensibilisiert. Nicht vollständig, weil ich mich damit beschäftigen möchte, aber ich denke, das ist was, das, also wenn ich das in mir spüre und mir so angucke, wo das in den Nachrichten an welche Stelle rutscht, wahrscheinlich auch was gesellschaftlich so stattfindet. Mhm. Und das war erstmal nur eine Hypothese von mir, dann habe ich mir 3 Studien dazu angeguckt, aus 3 unterschiedlichen Bereichen. Einmal mexikanischer Drogenkrieg, einmal israelische Situation, Sicherheitslage über die letzten 20 Jahre und einmal in der 3. Studie ein Terroranschlag, und zwar auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Das erste Beispiel ist eine Studie dazu, wie affektive Desensibilisierung im Rahmen des mexikanischen Drogenkrieges untersucht wurde. Die zweite Studie beschäftigt sich damit, wie Angsthabituation, also Gewöhnung an Angst, stattgefunden hat in der israelisch-jüdischen Bevölkerung während der letzten 20 Jahre Unruhen. Und die dritte Studie beschäftigt sich damit, wie kognitive und emotionale Konsequenzen im Nachgang des islamistischen Terroranschlages auf dem Breitscheidplatz sich geäußert haben. Und ich würde ganz gern bei allen drei Studien einfach einmal kurz beschreiben, was da untersucht wurde, was festgestellt wurde, und vielleicht haben wir da nachher ja noch ein paar Minuten Zeit, um nochmal auf diese Ursprungsfrage der neuen Normalität zu gucken und ob das vielleicht irgendwas verändert an dem, wie deine Einschätzung vorhin aussah. Okay? Mhm. Bereit?
Okay. So. Schieß los.
Die Studie von Dechoudry, Monroy, Hernandez und Mark aus dem Jahr 2014 hat sich damit beschäftigt, wie affektive Desensibilisierung im mexikanischen Drogenkrieg stattgefunden hat. Sie haben dafür einen Untersuchungsansatz gewählt, der die sozialen Medien in den Blick genommen hat. Und die haben akribischst soziale Medien, vor allem Twitter, beobachtet und Postings untersucht. Und zum einen mussten sie ja sicherstellen, dass es immer noch andauernde Gewalt gibt. Das fiel ihnen leider leicht durch aktuelle Mordstatistiken, die eindeutig gezeigt haben, es gibt eine wahnsinnig hohe Mordrate in Mexiko. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ist, dass sie geschaut haben, inwiefern wird eigentlich Narkosprache auf Twitter verwendet, also inwiefern gibt es eine Art des Ausdrucks, die typisch ist für mexikanische DrogenhändlerInnen, DealerInnen, alle, die mit diesem Milieu zu tun haben. Und dann haben sie eben affektive Antworten kategorisiert in drei Dimensionen. Die Studie hat stattgefunden zwischen August 2010 bis Dezember 2012. Und was haben sie gefunden? Erstmal ganz allgemein eine Desensibilisierung der Gewalt gegenüber. Also genau diese emotionale Taubheit, die wir vorhin besprochen haben. Das hat sich so geäußert, dass es zum einen eine Abnahme negativer emotionaler Äußerungen gab. Also platt gesagt, während am Anfang noch alles ganz dramatisch war, dass nach 2 Jahren auch niemanden mehr so dramatisch interessiert.
Da hinten haben sie gerade wieder 3 umgelegt, ne?
Genau. Mhm. Und am Anfang stand da eben noch, und das ist schlimm, und am Ende stand das dann nicht mehr. Es gab aber eine gesteigerte emotionale Aktivierung. Also das Arousal war höher. So, die Leute waren schon involviert.
Woran wurde das gemessen?
An dem Ausdruck emotionaler Äußerungen, also an dem Aktivitätsniveau. So.
Ah, okay, gut. Mhm. Aber Sie haben nur geschriebene Worte analysiert, ne?
Worte analysiert, genau.
Okay.
Aber die emotionale Aktivierung war da, die Leute waren da schon bei, aber es war alles nicht mehr so schlimm. Die waren nicht mehr so betroffen. Und, das fand ich auch noch spannend, der dritte Effekt, den Sie festgestellt haben, ist, dass es gesteigerte Dominanzäußerungen über die Dauer des Konfliktes gab. Musste ich für mich erstmal übersetzen und 3-mal nachlesen. Die Leute sind aggressiver geworden. Also die haben viel mehr Gewaltsprache selbst benutzt, die haben Narkosprache übernommen, die waren viel näher da dran, und Gewalt, Aggression ist normaler geworden, emotionales Involvement niedriger, aber die waren schon auf einem hohen Aktivitätslevel. Und wir haben, das wollte ich gerade noch sagen, ja letzte Folge ganz kurz über PTBS-Merkmale gesprochen, was auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge verdient, aber da ist ja gesteigertes Arousal, also gesteigerte Aktivierung, auch ein Kriterium.
Okay. Also ich keine Ahnung, ob das noch kommt, aber das mit dem Dominanzverhalten finde ich sehr interessant. Also ist das eher so eine Überlebensstrategie, oder wo kommt das her?
Das ist eine super Frage. Sie sagen explizit, wir zeigen nur Korrelationen und können keine Erklärung liefern.
Okay.
Und das, was Sie festgestellt haben, ist, dass dieses Dominanzverhalten sehr, sehr spürbar angestiegen ist. Also, dass die Leute sich wesentlich aggressiver geäußert haben. Wie gesagt, alles nur verbale Äußerungen. und nicht durch persönlichen Kontakt unterlegt, aber eindeutig feststellbar.
Okay.
Also so Fazit dieser Studie schon mal, es gibt eine Desensibilisierung, die führt dazu, dass ich Dinge wesentlich weniger negativ wahrnehme und dass ich auch aggressiver werde. Die nächste Studie von Eran Yonah, Levin, Limor, Shenhaf, Ben Shalom aus dem Jahr 2022 hat sich mit der Habituation an Angst in der israelisch-jüdischen Bevölkerung beschäftigt. Und das ist,
ich glaube, das Wort Habituation müssen wir einmal, ne, ist Gewöhnung letztlich.
Gewöhnung, genau. Also wie sehr gewöhne ich mich daran, Angst zu haben. Und die Studie hat mich sehr beeindruckt, weil sie so einen langen Zeitraum abbildet, und zwar von 2001 bis 2019. Und die haben 7 kriegerische und nicht kriegerische Episoden erfasst. Und immer wieder 66 repräsentative Stichproben befragt. Wichtig, nicht die gleichen Menschen, sondern immer wieder 66 repräsentative Stichproben, also über die Dauer immer eine, telefonisch befragt und Interviews geführt. Insgesamt waren das wohl 37.000 Teilnehmende über die Jahre. Und ihnen war sehr wichtig, dass sie normale Angst untersuchen und keine PTBS, das haben sie abgeklärt. Das heißt, sie haben immer gecheckt, sind die Leute von PTBS betroffen oder nicht. Wenn ja, wurden die ausgeschlossen. Und es wurde das Angstlevel der israelisch-jüdischen Bevölkerung während dieser Episoden abgefragt und wie es sich entwickelt hat. Was haben sie gefunden? Sie haben gefunden, dass, und das fand ich total kontraintuitiv, während militärischer Konflikte ZivilistInnen weniger Angst vor körperlicher Schädigung geäußert haben. Also wenn die Bomben eingeschlagen sind und wenn es Gewalt gab, hatten die Leute weniger Angst. Und insgesamt ist die empfundene Angst über die Dauer der Beobachtung weniger geworden. Also das passt ja zu dem, was wir auch in der ersten Studie gehört haben. Habituation an Angst, weniger emotionale Involvierung. Und trotzdem fand ich überraschend, dass wenn der Konflikt da ist, weniger Angst da ist, als wenn er hypothetisch ist.
Also ich könnte mir das jetzt, also haben Sie eine Erklärung dazu oder soll ich erstmal fröhlich spekulieren?
Ach, spekulier doch erst fröhlich und dann verrate ich dir die Erklärung.
Sehr schön, es ist super, dass es eine gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ja häufig Angst sich aufbaut vor unbekannten Sachen. Wenn jetzt so ein, also ich habe Angst davor, dass etwas passieren könnte, und das wird im Kopf im Zweifel immer größer, je länger das die Phase der Ruhe oder je länger das dauert, bis das wirklich eintritt. Und dann in dem Moment, wo es eintritt, und ich meine, die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen die Israelis betroffen haben, haben ja jetzt nicht die ganze Bevölkerung betroffen, ne? Sondern meistens sind es ja irgendwie im Grenzgebiet oder in Jerusalem dann noch dazu. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es dann so ist wie, oh, es ist gar nicht so schlimm. Also sprich, dann wurde es konkret und dementsprechend wurde die Angst geringer, weil es die meisten nicht so konkret betroffen hat. Das ist meine Vermutung.
Genau, bei der gehen sie schon mal mit und sagen, es wird halt etwas Reales. Und etwas Reales kann ich einschätzen. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass mir etwas passiert? Das heißt, es geht aus dem diffusen, es könnte irgendwann was passieren, ins Konkrete. Also ja, Haken an die Erklärung. Und sie liefern aber noch 2 weitere. Und sie sagen, der Konflikt an
Propaganda.
Sich...
Propaganda. Entschuldigung. Der gute stand, Propaganda.
Der stand nicht drin. Sie sagen, der Konflikt stärkt insgesamt die Solidarität und den Zusammenhalt, sowie das Vertrauen in das Militär. Und in Israel wird der militärische Einsatz, also sobald das Militär aktiv wird, als Zeichen der Hoffnung auf eine bessere Zukunft gewertet. Das heißt, ich komme raus aus dieser Krise als Normalzustand, weil ich plötzlich, und da rutsche ich wieder in eine andere Krise rein, aber weil plötzlich was passiert. Das heißt,
die Hoffnung, dass jetzt Stabilität einkehrt.
Dass jetzt Stabilität kommt und damit wird die Aktivität des Militärs, dieses von Low-Intensity-Konflikt näher an eine kriegerische Auseinandersetzung tatsächlich ein Zeichen der Hoffnung.
Aber endlich tut jemand was.
Genau. Und eine dritte Erklärung ist, so eine Art kognitives Reframing, also Dinge in einen neuen Rahmen setzen und zu sagen, wir dürfen überhaupt jetzt nicht mehr Angst haben, weil wir müssen resilient bleiben, wenn wir nicht wollen, dass der Feind gewinnt. Wir müssen stark bleiben.
Propaganda, sage ich doch.
Ja, vielleicht.
Also das klingt jetzt wie typische Propaganda, ne? Mhm. So, ne, jetzt ist die Aufgabe des Volkes, der Armee genug Rückhalt zu geben und in sie zu vertrauen, etc. Also das wäre jetzt so klassische Propaganda.
Mhm, genau, also das sind ihre drei Erklärungsansätze dafür. Und sie sagen, auf jeden Fall, Gewöhnung tritt ein über die Zeit, aber tatsächlich ist es so, dass wenn es akut wird, die Angst sogar nochmal absinkt.
Genau, weil das Akute gar nicht als Krise wahrgenommen wird.
Mhm. Weil die Krise nämlich der neue Normalzustand ist.
Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde.
Ich habe noch eine dritte.
Ich glaube, es sind zwei. Aber ich glaube, es sind einfach, also jetzt, du hast dich damit beschäftigt, aber für mich wären das jetzt einfach zwei sehr unterschiedliche Zustände, in denen ich mich gerade befinde. Das eine ist der Zustand der passiven oder latenten Gefahr. Mhm. Na, also es gibt eine Gefahr und ich kann nichts dagegen tun. Mhm. Das ist immer ein Scheißzustand. Na, also ich weiß, im nächsten Moment kann es wieder losgehen. Ne? Und die Chance darauf ist hoch, ne? Also dass es irgendwann wieder losgeht. Also und das ist ja so eine Situation, in der man immer blöd dahängt. Also die psychisch halt unangenehm ist, die so ein latenter Stress ist oder so, keine Ahnung, wie man es jetzt ausdrücken würde. Jetzt kommt aber der Gegensatz dazu. Jetzt bricht der Konflikt aus, ne? Und du sagtest ja, jetzt wird's konkret, ne? Und jetzt sehe ich, alles klar, guck mal, so scheiße das ist, in Jerusalem sind ein paar Bomben hochgegangen und da werden links und rechts ein paar Raketen ausgetauscht, aber meine Welt ist gerade nicht untergegangen. Mhm. So. Und ich habe jetzt auf einmal die Hoffnung, dass diesmal der Kelch an mir vorbeigeht. Ne? Ich bin jetzt gerade nicht dran. So. Das heißt, aus meiner latenten Angst davor, dass meine Welt untergeht, ist die konkrete Bestätigung geworden, jetzt gerade geht sie nicht unter. Also geht es mir in diesem Moment besser. Aber das hat aus meiner Sicht jetzt nichts mit der Krise als Normalzustand zu tun. Ja, oder in gewisser Weise schon, weil ich diesen Zustand der Unsicherheit, den habe ich die ganze Zeit. Und dann habe ich in diesem Moment vielleicht mal so eine Art der relativen Sicherheit sogar, weil der Konflikt ist da, aber nicht bei mir. Ja, also vielleicht ist es dein Thema. Ja.
Nee, du hast recht. Und
okay.
Ich glaube.
Das höre ich so selten. Gut, dass wir es aufgezeichnet haben.
Ich glaube, dass es sehr, sehr wertvoll war, über diese Definitionen am Anfang zu sprechen. Denn wenn ich deinem Gedanken folge, dann ist nicht die Krise der Normalzustand. Weil eine Krise bedeutet ja, ich habe eine instabile Situation, die sich die ganze Zeit verändert. Ich habe ein Ereignis. Und du hast mich quasi in meiner eigenen Definition überführt, weil ich nämlich unsauber war, bei was ist eine Krise und was ist ein extremer Kontext. Und die Menschen bewegen sich in einem extremen Kontext mit der Furcht auf die Krisensituation, mit der Furcht auf das Ereignis. Und in dem, also damit ist das neue Normal, dass sich befinden in einem extremen Kontext. Und irgendwann, dadurch, dass es ein dauerhafter Krisenzustand ist, rutscht es in eine extreme Kontextsituation. Und wenn eine Krise eintritt, dann kann ich mich damit beschäftigen und kann damit umgehen und kann auch was bewältigen, kann was tun.
Ich bin fast bei dir. Ich glaube, also du hast ja diesen Begriff des extremen Kontexts von einer Gesellschaft transportiert auf das Individuum. Und du hast aber gesagt, so ein extremer Kontext ist eine Situation, die ich quasi sofort beenden muss, um Schaden zu vermeiden. Mhm. Und jetzt transportieren wir das gerade auf etwas, was 20 Jahre anhält oder länger. Ne? Und das passt natürlich nicht zusammen. Ich kann nicht 20 Jahre in einem nach dieser Definition extremen Kontext, der meine Bewältigungskapazitäten übertrifft, leben. Ich glaube, wir reden von einem Leben, wenn ich jetzt hier bei Israel bleiben oder auch es wird den Palästinensern nicht anders gehen. Wir reden von einem Leben in einer extrem unsicheren Situation, in einer sehr stressvollen Situation. Also ich habe eine Umwelt, die einen enormen Druck auf mein Wohlbefinden ausübt, ne? Auf ganz viele Arten, ne? So die ganze Gesellschaft, die ganze Situation drumherum und alles schreit irgendwo, hier willst du eigentlich nicht leben. Mhm. So. Und die Menschen leben trotzdem unter diesen Bedingungen und sie leben wahrscheinlich nicht gut, ne? Also zumindest aus unserer Perspektive und verglichen mit uns. Aber ich glaube, wir müssen das abgrenzen vom Begriff der Krise. Ne? Weil der Begriff der Krise, das hast du, ich gehe damit, der Begriff der Krise, es ist etwas Temporäres, ein Begriff der temporären Instabilität zwischen zwei stabilen Kontexten. Und sie leben in einem stabilen Kontext. Ne? Und dieser stabile Kontext ist geprägt von Unsicherheit und davon, dass immer wieder was explodieren kann, immer wieder was passieren kann. Aber es ist in dem Sinne, meiner Meinung nach, keine Krise.
Mhm. Ja, kann ich mitgehen. Es ist eine unsichere Stabilität.
Es ist Unsicherheit als Stabilität, ja.
Mhm. Von mir aus. Okay, mhm. Ja. Ich würde, wenn es dich interessiert, noch die dritte Studie einmal kurz anreißen.
Unbedingt.
Okay. Mhm. Ich weiß, es ist eine ewige Folge, aber ich hoffe, ihr seht es uns noch. Ihr könnt es ja aufteilen über mehrere Wochen. Die dritte Studie beschäftigt sich mit einer Untersuchung, die im Nachgang des Terroranschlages auf dem Breitscheidplatz stattgefunden hat, beziehungsweise die dann untersucht wurde. Und der Autor Nussio, heißt er, Studie ist aus dem Jahr 2020, hat erstmal so vorweggeschoben, okay, islamistische Terroranschläge insgesamt haben zu Beginn zu gesteigertem Vertrauen in die Regierung geführt. Also die Leute haben sich stärker der Regierung zugewandt und gesagt, okay, wir machen, was ihr sagt. Stärker zu nationaler Identifikation, wir als Deutsche, wir als Europäer. Und, wie du sagst, zu Vorurteilen gegen Outsidern, also hier wieder unser beliebter In-Group-Out-Group-Effekt. Und er sagt auch, das waren jetzt die kognitiven Effekte, es hat geführt zu gesteigerten Emotionen wie Angst und Ärger, das heißt, die Gesellschaft war verunsichert. Und zu einem Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit. Es könnte auch mich treffen. Also hier wieder diese psychosoziale Nähe. Es hat was mit mir zu tun. Und dann kam es so über die Vielzahl der terroristischen Anschläge. Nizza, Charlie Hebdo, Bataclan, London, Madrid, Brüssel. Zur Routinisierung, sagt man das so? Und zur Normalisierung.
Gewöhnung.
Mhm. Ja, zur Gewöhnung, zur Normalisierung. Solche Anschläge passieren halt. Und er hat sich eben angeschaut, wie die Effekte noch waren nach diesem islamistischen Terroranschlag in Berlin.
Darf ich ganz kurz rein, weil wir es gerade hatten? Das wäre jetzt quasi, wenn wir es so nehmen, wir haben einen Zustand der relativen Sicherheit. Dann haben wir mehrere Anschläge. Und das wäre die Krisensituation erstmal, ne? Also jeder Anschlag ist quasi eine Art Krise. Aber wir landen nach und nach in dem stabilen Zustand. Und der stabile Zustand ist, es gibt regelmäßig Anschläge.
Mhm. Ja. Ne?
Also so wird es jetzt verstehen.
Mhm. Okay. Genau. Und er sagt eben, Menschen werden taub. Da sind wir wieder bei dieser emotionalen Taubheit. Und er nimmt an, dass die Menschen eben desensibilisiert werden. Und er unterscheidet aber nicht nur emotionale Desensibilisierung oder affektive, also dieses weniger Angst und so weiter, sondern auch kognitive. Das heißt, kognitive Desensibilisierung bedeutet für ihn, BürgerInnen erwarten Attacken und zeigen weniger kognitive Reaktionen darauf und emotional, BürgerInnen verlieren die Sensitivität für Attacken und zeigen weniger emotionale Reaktionen.
Passt zu der ersten Studie, die du genannt hattest.
Genau, passt dazu. Bleibt auch passend. So, kann ich schon mal vorwegnehmen. Es war eine Fragenbogenstudie im Anschluss an den Anschlag und er hat sich, glaube ich, feststehender Surveys bedient, denn ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie er es geschafft hat, 30 Tage vor dem Anschlag schon eine Umfrage durchzuführen.
Interessante Frage an den Autor.
Auf jeden Fall hat er es geschafft, einen Vorher-Nachher-Vergleich hinzubekommen. Und was er gefunden hat, Haken an kognitive Desensibilisierung. Anschläge werden als normal betrachtet. Also kein gesteigertes Vertrauen in die Regierung unter den Deutschen. Nicht mehr nationale Identifikation. Keine veränderten Perspektiven auf den Islam im Nachgang des Anschlags.
Das, was du am Anfang gesagt hattest, das waren die Thesen, aber nicht die nicht die Ergebnisse, dann habe ich das, glaube ich, in dem Moment falsch
verstanden. Genau, das waren die Thesen und er hat seine Thesen bestätigt für die kognitive Desensibilisierung.
Aber nicht für sowas wie eben Nationalbewusstsein.
Doch, ist nicht verändert gewesen.
Okay, denn Alles gut, ich habe es wahrscheinlich nur zwischendrin falsch verstanden. Ich hatte es so verstanden, dass die Reaktion darauf gewesen wäre, dass wir zum Beispiel erhöhtes Nationalbewusstsein, erhöhtes Vertrauen in die Regierung, das, was du am Anfang genannt hattest, weil das wären so die Klassiker dessen, ne, dadurch, dass ich wenn der Herrscher schwach wird, dann muss er einen Krieg führen, damit es einen äußeren Feind gibt. Ne? Also
genau.
Das wären die Dinge.
Und das sind auch die Dinge, die stattgefunden haben bei den ersten Anschlägen.
Ah, und später nicht
mehr. Und später jetzt. Nicht mehr, weil es keinen mehr interessiert hat. Also jetzt ja, mal so plakativ vorwurfsvoll gesagt, die Leute waren es gewohnt. Das findet halt mal statt.
Ja.
Und in dem Moment ist man auch aufgewühlt darüber, aber es hat nicht nachhaltig die kognitiven Vorgänge bei den Deutschen, die befragt wurden, beeinflusst. Nicht bestätigen konnte er in dem Fall die emotionale Desensibilisierung, also Trauer und Ärger waren nach dem Anschlag erhöht. Er hat keine emotionale Taubheit gefunden. Und jetzt kommen wir aber wieder zu meiner Kritik der feststehenden Surveys, denn in dem Fall hat er nicht mehr 30 Tage später nach der emotionalen Desensibilisierung nachgefragt. Ich glaube, da hat einfach jemand die Daten nicht erhoben und das war nicht überprüfbar. Deswegen Zwischenfazit an der Stelle, auch hier wieder Desensibilisierung feststellbar und eine gewisse kognitive Taubheit in dem Fall, emotionale konnte in dem Fall nicht nachgewiesen werden. Und das sind die drei Studien, die ich zu dem Thema gefunden habe und die für mich eine Erklärung dafür waren, warum wir als Menschen uns über die Zeit nicht mehr so intensiv mit Konflikten beschäftigen, die über längere Zeit andauern. Und warum habe ich jetzt vorhin so lange über Stress geredet? Weil ich glaube, dass das ein Coping-Mechanismus ist. Und zwar ein emotionaler Coping-Mechanismus, wo wir einfach rausgehen aus der Situation, weil es zu belastend ist, weil es zu viel ist, weil wir uns schützen müssen. Weil du hast am Anfang gesagt, was tun die Leute, die gehen? Aber was tun die Leute, die nicht gehen wollen oder die nicht gehen können? Und die müssen drinbleiben und die müssen damit irgendwie umgehen. Und deswegen glaube ich, dass diese emotionale Desensibilisierung ein ganz wichtiger Coping-Mechanismus für Menschen und für Gesellschaften ist, um mit andauernden Unsicherheitszuständen umzugehen.
Also ich glaube, wenn man jetzt mal, mir kam gerade die Assoziation hier zu Soldaten, ne, wo du ja auch letztlich von Tag 1 eines wirklichen Fronteinsatzes Dinge siehst, die du als psychisch normal stabiler Mensch nur eine gewisse Zeit ertragen wirst, bis du irgendwo ja entweder dran zerbrichst oder eben abstumpfen musst. Also ich glaube, da bist du, glaube ich, komplett richtig. Mir sind dazu noch zwei Sachen eingefallen. Das eine, wir haben mal über Therapie von Angstzuständen beziehungsweise von Ängsten gesprochen. Nicht wir hier im Podcast, sondern ich glaube, es war in der Vorlesung oder so.
Ja, okay.
Und da war ein Thema, es ging um die Therapie von Panikattacken. Das war so ein Gedankenspiel, was ich ganz interessant fand. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der eine konkrete Paniksituation hat, ich glaube, das Beispiel war eine Zugfahrt. Ne? Mhm. So, jetzt setze ich mich in den Zug und dann kriege ich Panik. Ne? So, das war die Vorstellung. Und dann war die Frage, gut, und dann? Und das war tatsächlich die einzige Frage, die man in diesem Dings dann stellt. Ne? So, und dann? Ja, dann habe ich Panik. Gut. Und dann? Was passiert dann? Und man stellt fest, man kann nicht ewig Panik haben. Also ob nach einer Stunde, nach 10 Stunden oder was auch immer, irgendwann kann ich nicht mehr in Panik sein. Also der Körper kann ja gar nicht mehr oder die Psyche kann nicht mehr oder was auch immer. Ich habe Erschöpfungszustände. Und ich glaube, das, was du hier beschrieben hast, dieses Abstumpfen oder Taubheit, ist in gewisser Weise wahrscheinlich auch eine Art Erschöpfung, dass ich damit gar nicht arbeiten kann auf Dauer.
Und in Verbindung zu dem biologischen Stressmodell ist es vielleicht dieses Erschöpfungsstadium, wo der Körper es nicht mehr aufrechterhalten kann, aufgewühlt zu sein. Mhm. Und so spielt das aus meiner Perspektive zusammen, dass wir einfach auch körperlich und psychisch nicht schaffen, das so lange aufrechtzuerhalten und dass wir einen Weg brauchen, um damit umzugehen. Der körperliche Weg ist, gewöhne mich da jetzt einfach dran. Ich schütte kein Adrenalin mehr aus in der Form, ansonsten gehe ich hier ein. Und der emotionale Weg ist, ich beschäftige mich damit nicht mehr, weil was ich nicht sehe, betrifft mich nicht in der gleichen Form. Ich schiebe es damit weiter weg.
Verarbeitest nicht mehr, ne? Ja.
Genau, ich schiebe es damit weiter weg aus meiner psychosozialen Nähe, weil es einfach für mich nicht mehr so wahrnehmbar ist, weil es zu belastend ist. Und deswegen ist es vielleicht der letzte Gedanke für heute, weil wir die Zeit ja schon sehr stark beansprucht haben. Das kommt immer mit so einer starken Moralisierung, wenn Menschen sagen, und das wird bald keinen mehr interessieren und da wird die Aufmerksamkeit weg sein und dann sind wir alleine mit dem Problem. Und nachdem ich die Folge vorbereitet habe, kann ich immer noch verstehen, warum Menschen, die sich in der Situation befinden, diesen Vorwurf erheben. Und ich kann aber auch viel besser nachvollziehen, warum die Menschen rausgehen aus der Emotionalität und sich zurücknehmen und sich mehr Raum nehmen, um sich nicht mehr damit zu beschäftigen und weniger Aufmerksamkeit diesen Krisen, diesen Unsicherheitszuständen zuteilwerden zu lassen, weil es sie persönlich schützt und weil es damit auch Gesellschaften vor der absoluten Überbeanspruchung beschützt, sich immer nur mit der Krise und dem Unsicherheitszustand auseinanderzusetzen.
Mhm. Also ich würde dieser These so nicht zustimmen. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Teil davon ist. Aber ich bleib dabei, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass es aus meiner Sicht viel mehr ein Thema von Aufmerksamkeit für Dinge ist, die mich nur gering betreffen.
Mhm.
Ja, also weil du sagst, es ist ein Schutzmechanismus. Ne? Also ich muss mich letztlich davor abgrenzen. Und ich behaupte andersrum, dass es einfach der Mehrzahl der Menschen emotional nicht extrem nahe geht, wenn so ein Ereignis stattfindet. Ne? Also ob das jetzt eine Flüchtlingskrise ist oder Ukraine oder was auch immer du gerade an geopolitischen Ereignissen, will keins davon runterspielen. Aber wenn ich jetzt gucke, welchen Einfluss hat das ganz konkret auf mein persönliches Leben, meine Emotionalität, meine Gefühle, was auch immer damit zusammenhängt, dann wird die Antwort für die meisten Menschen sein, nahezu nichts. So, und dann habe ich vielleicht eine emotionale Reaktion und ich finde das gut oder ich finde das schlecht oder ich protestiere vielleicht auch mal dagegen. Aber die Relevanz für mein persönliches, für meine Psyche im Zweifel auch, ne, weil du sagst, ich muss mich abgrenzen, die Relevanz ist aus meiner Sicht meistens gar nicht gegeben.
Mhm.
Und damit wird meine Aufmerksamkeit irgendwann von etwas anderem abgelenkt, ne, was mich dann beschäftigt. Und der Weg dahin, und ich meine, das wird dir jede spendensammelnde Organisation erzählen, der Weg dahin, dass ich die Leute zum Engagement kriege, ist ja, dass ich sie emotional anspreche. Ne? Dass ich ihnen einen Brief schicke, wo dann ein Bild von einem hungernden Kind drin ist und die Leute sagen, oh, ne? Und dann betrifft sie es auf einmal und dann habe ich die emotionale Reaktion. Und ich glaube, das ist der Punkt, das ist vielleicht auch der Vorwurf, das ist jetzt vielleicht das letzte Wort dazu, der Vorwurf, der dann kommt, ihr da draußen interessiert euch nicht für uns. Ne? Also sprich, ihr geht nicht emotional mit, ne? Sondern für euch ist das halt irgendwie ein Bild in den Nachrichten, ne? Und dann ist es wieder vergessen. Ich glaube, das ist aber halt auch im Sinne dessen, was auf uns einströmt am Tag, ist es halt auch relativ normal, dass man nicht jede Krise, die irgendwo auf der Welt stattfindet, gleich mit der gleichen Intensität irgendwie emotional verfolgt.
Ja, und ich glaube, es ist beides wahr. Die Frage ist, auf wen wir gucken. Also lass mich meine Theorie einschränken für, ich glaube, sie bezieht sich nur auf die Menschen, die emotional involviert waren zu einem gewissen Zeitpunkt und für die es eine gewisse Bedeutung und Nähe hatte. Und ich glaube, dass für viele Menschen, für die das nicht erfüllt ist, genau deins zutrifft.
Und du hast ja angefangen mit Gesellschaften und ich glaube einfach auf der Gesellschaftsebene haben wir da noch ganz andere Theorien, von denen wir auch wirklich keine Ahnung haben. Und da mag das viel mehr zutreffen, ne? Weil ich glaube, für Deutschland als Gesellschaft ist der Ukraine-Krieg viel relevanter als für die meisten Einzelnen.
Mhm.
Ne? Und dann ist es die Frage, wie reagiert so eine Gesellschaft darauf? Aber da sind wir, glaube ich, dann sehr weit außerhalb unserer Komfortzone.
Das heißt, die Diskussion führen wir dann ohne Mikro?
Zum Beispiel.
Und dann würde ich an der Stelle, obwohl ich noch weiter diskutieren könnte, zu dir überleiten und fragen aus den letzten, ich glaube, eineinviertel Stunden, das war ziemlich lang, was nimmst du heute mit?
Ja, trotz des sehr langen Theorieteils, ich fand es sehr interessant und ich nehme vor allen Dingen für mich mit, muss mal gerade überlegen, wie ich das sortiert kriege, Ich war gerade in letzter Zeit sowieso sehr in diesem Thema Change durch Krise, ne? Also von einem stabilen Zustand zum anderen. Und da war das jetzt gerade eine Menge interessanter Input dazu, ne? Weil wir eben genau darüber reden und jetzt für mich aber Aspekte noch dazu kommen, wie involviert bin ich eigentlich emotional, ne? Und was macht das mit mir? Und was macht das vielleicht auch wieder für Menschen, die in so einer Veränderungssituation stehen, wenn ihnen ständig Angst gemacht wird oder wenn sie ständig in einer Angstsituation, ich sage jetzt mal, gehalten werden, weil das ist ja dann häufig etwas, wo man ja, wie du es ja gerade beschrieben hast, also zum Beispiel jetzt Kolumbien oder so, ne, die Menschen sind in der Situation, wo sie ja nicht raus können im Zweifel. Ne, sie werden in so einer Angstsituation gehalten oder in so einer Krisensituation von mir aus. So, und genau, also da habe ich jetzt gerade ganz viel zu nachdenken, wie weit das eigentlich auch transportierbar ist auf Zustände, die jetzt nicht existenzbedrohend sind, aber im Zweifel von Einzelnen vielleicht doch so wahrgenommen werden, ne, wenn man jetzt eben in Organisationen eben in Veränderungen ist. Mhm. So. Also insofern vielen Dank auch für den großen theoretischen Unterbau, weil das gerade sehr viele Konzepte ja auch verknüpft, von Gesellschaft bis persönlicher Stress. Was nimmst du mit?
Nochmal ein geschärftes Verständnis der Begrifflichkeiten Unsicherheit, extremer Kontext und Krise und wie wichtig das ist, den Gedanken nehme ich mit, da präzise drauf zu schauen und zu unterscheiden, weil ich glaube, es macht einen extremen Unterschied, mit was ich mich gerade beschäftige und auf welcher Ebene ich mich damit beschäftige. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast und die Geduld aufgebracht hast, da so mit mir drüber zu diskutieren. Das war für mich wirklich sehr erkenntnisreich und ich gehe mit einem anderen Blick raus, als ich reingegangen bin. Also für mich eine sehr, sehr wertvolle Folge. Und was ich auch noch mitnehme, ist aus der Vorbereitung so diese Erkenntnis, manchmal ist es okay, emotional rauszugehen, also sich emotional von Dingen zu distanzieren, um es in Situationen aushalten zu können, wie zum Beispiel das jetzt der Fall war für die KolumbianerInnen oder für alle anderen Menschen, die sich in solchen Situationen befinden. Und dass es schön ist, dass solche Menschen die Freude behalten können, indem sie sich dann ein wenig rausdistanzieren. Danke für die Folge. Hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Vorbereitung und ja, sehr schön.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.